palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Saluti in die Runde, neue Folge Serie Amore zum Wochenbeginn, kurz vor Ligastart. Die Pflichtspiele sind eingeläutet, Pokal gab's, darüber sprechen wir. Und wenn ich wir meine, dann zum einen Mario Soike, grüße dich.
Hallo.
Und mein Name ist Mario Rieker. Hallihallo. Wie ist die Lage?
Parma hat gewonnen, alles gut.
Ja, super, das freut uns.
Bist du niedergeschlagen?
Maximal genervt.
Dingen, die auf deutschen Plätzen passiert sind. Wer es nicht schon verstanden hat, direkt an meinem Tonfall.
Ja, maximal genervt, aber nicht ganz so fatalistisch wie viele anderen zum jetzigen Zeitpunkt, weil ich das gar nicht mal so schlimm fand und es doch dann Gründe gab, warum, wie, was, weswegen passiert ist, ne? Also, man kann das ja immer in den Kontext setzen. Aber muss dann nochmal sagen, Leo Bittencourt, 10 von 10, gerne wieder.
Ja, also ich weiß nicht, was er gemacht hat.
Der hat sich innerhalb von 2 Minuten eine gelb-rote Karte geholt.
Nice.
So. Gut. Ich gehe seit geraumen Tagen ganz beschwingt durchs Leben. Zum einen, weil wir unsere Terminproblematiken weitestgehend abgeschlossen haben. Und aber auch, das möchte an dieser Stelle mal erwähnt sein, wegen dem lieben Chris, ganz liebe Grüße gehen raus. Ich habe ein kleines Paket bekommen.
Oh.
Ich will jetzt da gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber Chris ist die Autobiografie von Gianluca Pagliuca in die Hände gefallen auf dem Flohmarkt in Italien.
Wie cool.
Und da musste er an mich denken und hat sie mir geschickt, gemeinsam mit einem ganz, ganz lieben Brief, den ich für mich behalte, der mir aber sehr viel bedeutet hat. Und Pagliuca, mein Lieblingstorwart als kleines Kind gewesen. Das erinnert mich immer ans Bolzen mit meinem Opa auf dem grünen Rasen. Da war ich immer Pagliuca und er war immer Jörg Schmadtke als Freiburg-Fan. Und deswegen Pagliuca, das löst viel in mir aus. Und die Biografie ist natürlich auf Italienisch, deswegen werde ich jetzt an meinem Italienisch feilen.
Sehr gut.
So, also Chris, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Und zum Thema Termine, na, das wollen wir doch an der Stelle auch mal loswerden. Zum einen, das ist jetzt kurzfristig für euch sozusagen in die Notizhefte rein. Wir sind zu Gast im Alles Totti Podcast vom lieben Jonas, der sich um die Roma kümmert. Das erscheint wohl auch jetzt dann, wenn ihr diesen Podcast hört, könnt ihr das wahrscheinlich auch schon hören. Oder vielleicht zumindest innerhalb der 24 Stunden danach. So. Sollte das draußen sein, könnt ihr da auf jeden Fall mal reingehen und auch rein folgen. Das ist vielleicht so immer dann für euch auch im Laufe der Saison, wenn es hier in diesem Podcast zu wenig zu Roma gibt, dann geht er rüber zu Jonas und hört das auch noch. Außerdem haben wir festgezurrt, dass die Saisonvorschau mit Christian Bernhard am 2. September in eure Podcatcher fliegt. Oh, apropos Christian Bernhard, da wollte ich noch mal was aus der Community reinholen. Und zwar haben wir viel Lob bekommen für den Saisonrückblick. Vor allem aber auch Christian. Magische 3 Stunden. Danke dafür. Christian Bernhard ist gleich the real MVP der Serie A. Schöne Grüße aus Australien.
Ui.
Von Säumen. So. Und auch Remy und Seb haben sich da noch bedankt für. Aber also schöne Grüße aus Australien wollte ich hier mal gedroppt haben.
Das ist
Grüße
sehr schön.
Gehen natürlich auch raus an den Aber, der uns geschrieben hat. Und weitere Anmerkungen gleich thematisch, bevor wir euch noch darüber informieren wollen, dass die Trikotfolge dann die Woche darauf am 9.9. kommt. Der Polyesterprinz hat sich da niedergelassen und sich erbarmt, uns was in seinem Kalender freizuschaufeln. Ganz liebe Grüße, ne? Und, und am 16. September weißt du ja im Urlaub, lieber Marius.
So sieht's aus.
Ich habe mir schon mal einen Co-Host verpflichtet.
Ich habe erfahren, außer da hast du nochmal umgeschwenkt, aber also da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen.
Ja.
So.
Ja. Eventuell kann der gut Freistöße schießen.
Ja, ja.
So. Und dann hier nochmal der Aufruf, dass Kicktipp aktiviert ist. Da könnt ihr reingehen. Die Links dazu in den Shownotes. Oh, ich habe hier noch tatsächlich, ich habe es nicht vergessen, lieber Marvin, Sticker gehen noch raus für deine Teilnahme am Serie B-Tipp-Spiel letzte Saison. Da hast du dir noch was verdient. Briefmarke ist schon drauf, Umschlag ist schon zu. Ich bin noch nicht zum Briefkasten gelaufen. Beziehungsweise doch, ich bin schon 10-mal an dem Briefkasten vorbeigelaufen. Ich hatte nur nie den Umschlag dabei. Man kennt. Oder? Wie gut und gerne gehst du zur Post? Auch wenn du so Sachen zurückschicken musst innerhalb der 14 Tage? Steht der Karton aufgerissen noch eine Zeit lang im Flur rum?
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wann mir das letzte Mal passiert ist.
Echt? Ja. Bist du so jemand, der auch nicht zurückschickt, weil er sagt, oh ja, geht schon, passt?
Nee, ich bestelle gar nicht so hammer viel online.
Sehr
so
gut.
Also Klamotten und sowas. Und wenn dann, also bei Schuhen zum Beispiel, wenn ich jetzt neue Vans kaufe oder so, dann weiß ich die Größe und die passt dann auf jeden Fall.
Okay. Ja, Schuhe kaufen eigentlich online auch richtig dumm. Ich habe das mal letztens mit Sportschuhen machen wollen und dann hat das dazu geführt, dass ich einfach dreimal bestellt und dreimal zurückgeschickt habe.
Ja.
Lassen wir bleiben, gehen in den Einzelhandel. Kaufen regional, ne?
Mhm. So. Auf jeden Fall muss ich aber immer sehr wert, wenn ein Paket irgendwo abgeliefert wurde. Eigentlich bin ich immer zu Hause, aber dann ist man mal unter der Dusche oder so und dann wird das Paket 1,5 Kilometer entfernt abgelegt.
Ja, auch das glaube ich.
Aber wir haben ja letztes Mal schon gesagt, kein Hate so. gegen DHL-Menschen und andere PaketdienstleisterInnen.
Ja. Don't hate a player, hate a game.
Ja.
So. Jetzt kommen wir zu einer Frage, die mehrfach beantwortet wurde. Toni hat geschrieben, italienisches Kicker-Sonderheft. Die Zeitschrift Guerin Sportivo, Klammer auf, in guten Bahnhofsbuchhandlungen, manchmal auch in Deutschland erhältlich, Klammer zu, bringt in der Regel auch ein Guida alla Serie A für die jeweilige Saison heraus. Ob das allerdings in Deutschland erhältlich wäre, leider keine Ahnung. Ich denke trotzdem, dass das dem Kicker-Sonderheft nicht so wirklich nahe kommt, weil mir hat persönlich auch noch Manolo geschrieben, liebe Grüße gehen raus, dass er, und er müsste es eigentlich auch wissen, sowas Ebenbürtiges nicht wirklich kennt. Und auch Flori hat noch geschrieben, ciao, ein Sonderheft wie den Kicker gibt es in Italien meines Wissens nicht. Aber die Gazzetta macht in ihrer Wochenbeilage Sportweek zum Saisonstart immer eine Saisonvorschau. Auch in anderen Zeitungen wie dem Guerin Sportivo, da haben wir es wieder, oder den anderen Sportzeitungen gibt es entsprechende Specials. Ja, also es sind, glaube ich, dann eher so Beilagen oder Spezialausgaben, aber jetzt nicht so dieses eine Ding mit allen Kaderlisten. Ja, vielleicht hilft es trotzdem ein wenig. Die Frage kam letzte Woche, meine ich, auf. Ich habe schon wieder vergessen, von wem, aber ist hier an dieser Stelle zumindest ansatzweise beantwortet.
Ja, vielleicht kann man das ja bestellen und wenn es eben nicht in der Buchhandlung gibt und es ersetzt es zumindest halbwegs. Ansonsten Kaderliste gibt es, glaube ich, auch im Panini-Heft.
Richtig. Ja, stimmt.
Also das und war letztes Jahr, das hatte mir ja der liebe Stefan aus Italien mitgebracht. Da haben die alle Kader von Serie A bis Serie C drin gehabt.
Oh, krass.
Ja.
Okay. Nun gut, lass uns mal ganz kurz sportlich werden. Viel gab es ja nicht wirklich. Die erste Coppa Italia-Runde ist aber teils schon absolviert, da wir aufnehmen. An dieser Stelle Grüße gehen raus an Hans-Jörg und sorry, der Ballexperte hat uns geschrieben bei Insta, der hätte uns gerne ein Stadionerlebnis von Sassuolo Catanzaro gesendet. An dieser Stelle nochmal an alle von euch, also bei Insta könnt ihr inzwischen auch lange Sprachnachrichten machen. Gerne dort, qualitativ und für mich einfacher zum Reinschneiden ist es, wenn ihr es einfach eine Sprachmemo am Handy aufnehmt und es droppt in unsere E-Mails serieamorepodcast@gmail.com. Da kommt ihr immer rein. Ich werde nicht an die ganze Community meine WhatsApp-Nummer rausgeben, damit ihr dort Sprachnachrichten sendet. Bitte seht es mir nach. Aber Hans-Jörg, wir freuen uns, wenn du noch nachlegst. Ich gucke gerade nochmal rein bei Insta. Nee, das hat er auch Freitag geschrieben und ich habe es vorhin erst gesehen, weil das bei Insta. Also teilweise werden dann Nachrichten verborgen, selbst wenn man auf Anfragen drauf geht, sieht man sie an manchen Tagen nicht, an manchen schon. Das ist irgendwie alles Kokolores. Mhm. Wie ist Sassuolo ausgegangen? Das können wir mal kurz nachgucken.
Die haben 1-0 gewonnen. Und so, dass Domenico Berardi die Vorlage zum entscheidenden Treffer gegeben hat, das überrascht.
Ja. Lorienté hat gespielt. Ja, das ist, was Manolo auch gesagt hat, ne? Pinamonti kam immer nur von der Bank bis jetzt. Wollen die den wirklich noch verkaufen, Marius?
Grosso hat gesagt, dass er ein sehr wichtiger Spieler in seinen Plänen ist.
So, Manolo, das siehst es mal. Und Fabio Grosso will dann nicht eventuell nur den Preis hochtreiben, ne? Manolo hat uns schön über den Tisch gezogen. Aber wer zuletzt lacht, lacht am besten, wenn wir bei Comunio dann in der Winterpause dastehen mit einem zwei Double Digits Torschützen Pinamonti, dann guckst du doof, mein Freund.
So nämlich.
Ansonsten, es haben sich eigentlich bislang alle Favoriten durchgesetzt. Na, mal ausgenommen, Palermo schlägt Cremonese im Elfmeterschießen und Frosinone, Monza, weiß nicht, das ist alles irgendwie ebenbürtig, ne?
Ja, also Palermo kommen wir auch, weil da noch eine Frage aus der Community zu, kommen wir auch noch gleich nochmal zu, aber würde ich nicht sagen, dass Cremonese, nur weil sie erste Liga sind, in dem Vergleich die der Favorit gewesen sind.
Ja. Elfmeterschießen gab es auch in Empoli. Und da war der liebe Steffen, der, wie immer in seinem Toskana-Urlaub, uns ein Stadionerlebnis gezaubert hat. Bitteschön.
Hallo an alle. Ich grüße euch aus der Toskana, aus dem jährlichen Italien-Urlaub, der, ja, wenn der Spielplan es zulässt, auch nicht ohne Fußball stattfindet. Und so war ich am Freitagabend beim Erstrundenspiel der Coppa Italia in Empoli. Empoli gegen Reggiana. Bei bestem Wetter, 36 Grad, purer Sonnenschein. Hab mir viel davon versprochen. Zwei Zweitligisten treffen aufeinander. Empoli, ja, im Grunde rund erneuert. Neuer Trainer, viele, viele neue und natürlich, wie es sich für Empoli gehört, junge Gesichter in der Mannschaft. Trifft auf einen Reggiana, das ja zumindest im Vergleich zu Empoli eingespielter ist, einen gewissen Stamm im Kader behalten hat. Und so begann das Spiel auch. Bei Empoli haben die Abläufe noch nicht so gepasst. Man könnte es gut sehen können und Reggiana spielt recht einfachen Fußball, recht geradlinig, aber dann doch wirkungsvoll. Weil die Anfangsphase gehörte auch eindeutig Reggiana. Und so sind sie auch zur Freude der etwa 300 mitgereisten Tifosi nach einem Abschaubertor von, ich meine, es war Gondo, Führung gegangen. Empoli hat dann versucht, etwas mehr Tempo ins Spiel zu kommen, etwas geradliniger zu spielen. Und hat sich in der ersten Halbzeit noch einen, aus meiner Sicht, etwas zweifelhaften Handelfmeter erkämpft aus dieser Weise. Eine Volley-Direktabnahme nach Abpraller fliegt dem Verteidiger von Reggiana, ich weiß gar nicht, aus 1-2 Metern Entfernung, relativ unglücklich an den angelegten Arm. Gab trotzdem Elfmeter. Und der ist aber vom Rumänen im Kader Ilie verschossen worden. Beziehungsweise der Torwart von Reggiana hat ihn bravourös aus dem unteren rechten Eck gekratzt. Gute Parade, ging dann also mit 1-0 für Reggiana in die Pause. In der Pause bin ich ein bisschen durch sehr leere Stadion gelaufen. Wollte unbedingt mal hin. Das Stadion von Empoli ist ja eins derjenigen, dass man sich, wenn man es hin und wieder in der Berichterstattung sieht, nicht so richtig vorstellen kann, weil es so ein bisschen provisorisch zusammengebaut aussieht. Und so ist es dann auch. Es ist also die Haupttribüne, auf der VIPs und Medienvertreter sitzen, die kleinere Tribüne und die Gegengrade, die Maratona, ist ungleich größer. Da sind ja auf dem Unterrang auch die Desperados beheimatet. Und ich bin ein bisschen rumgelaufen. Und das Stadion ist eigentlich ziemlich gut in Schuss. Also die Haupttribüne, die kleinere der beiden ohnehin. Ich erwähnte ja, wer dort sitzt. Aber auch die Maratona, relativ neue Sitzschalen, relativ neue Infrastruktur. Alles im Vergleich zu den üblichen Standards, die man aus Italiens Stadien so kennt. Aber sehr, sehr leer. Es waren am Ende keine 2000 Zuschauer in dem Spiel, ich glaube knapp unter 1900. Wie gesagt, nicht handgezählt, aber gut geschätzt etwa 300 aus Reggiana. Empolis Gruppen, ja, die Desperados sind ja sozusagen das Herz der Ultragruppierung. Gibt es seit 1983. Älter ist nur die Hochsprungmatte, die hinter dem Tor vor der Gästekurve liegt und da vor sich hingammelt. Ja, die Desperados sind eine sehr bunte Ultragruppierung in meiner Wahrnehmung. Ich habe auch mit ein, zwei Mitgliedern kurz sprechen können. Viele junge Leute, viele ältere Leute. Der Capo ist Gründungsmitglied, hat also sein ja, gut geschätzt 55. Lebensjahr auf jeden Fall schon hinter sich. Ja, die haben tatsächlich ganz gut Alarm gemacht bei den Temperaturen. 90 Minuten Dauersupport, aber auch Reggiana stand denen nichts nach. Kovacsut und die Gruppierung von Reggiana, die man einigermaßen kennt, hatten alle ausgeflaggt und auch organisiert, fast komplett durchsupportet. Mehr zu feiern in der zweiten Hälfte hatten dann die Desperados. Empoli hat deutlich das Zepter übernommen, dass weiterhin sehr viel Talent in der Mannschaft steckt. Konnte man dann gut sehen, da waren von Spielzügen, die dann schon besser klappten als im ersten Durchgang, bis hin zu guten Einzelaktionen und klugen Standards, war da schon echt viel zu sehen, was den Empoli-Tifosi dann auch Hoffnung machen kann für die Serie B-Saison. Den Ausgleich erzielte dann der tragische Held der ersten Hälfte, Ilie, der den Elfmeter verschoss. Ich bin mir nicht sicher, ob es mit Absicht war. Für mich sah es eher aus wie eine verunglückte Flanke. Segelte aufs Tor und der bis dahin sehr starke Torwart von Reggiana, der auch schon einen Kopfball und einen weiteren Torschuss bravourös gehalten hatte in der ersten Hälfte, hat dann ziemlich gepatzt und diese verunglückte Flanke hinter sich ins lange Eck fallen lassen. 1-1. Gab dann noch Chancen auf beiden Seiten, ging aber mit 1-1 zu Ende nach 90 Minuten und dann gab es direkt Elfmeterschießen. Ja, und da hat Reggiana es nicht geschafft, Empolis Keeper zu überwinden, hat alle drei Elfmeter verschossen, zwei wurden gehalten, einer ging übers Tor und Empoli hat von den vieren, die sie schießen durften, drei verwandelt. Einen hat der Torwart von Reggiana gehalten und dann ist Empoli in die zweite Runde eingezogen, sehr zur Freude der Desperados und aller anderen blauen Tifosi, die auch im Stadion waren, inklusive mir. Zwei negative Begleiterscheinungen, auch in Empoli, wo insbesondere die organisierten Fans eher dem politisch linken Spektrum zuzuordnen sind, werden dunkelhäutige Elfmeterschützen des Gegners mit Affenlauten belegt. Das ja, war echt ein bitteres Ende. Und mich als Tifosi der Fiorentina haben die Merda Viola Graffitis deutlich weniger geschmerzt als dieses Begleitereignis, aber auch geschmerzt. Alles in allem aber ein schöner Ausflug, ein Stadionbesuch, den ich durchaus empfehlen kann. Insbesondere wenn man auf dem Oberrang der Maratona-Tribuna sitzt, kann man die schönen Weinberge rund um Empoli auch noch betrachten, wenn das Spiel mal etwas langweiliger sein sollte. Allerdings sitzt man auch 90 Minuten in der prallen Sonne bei 36 Grad. Ja, aber Empfehlung geht raus. Marius und Mario, euch wünsche ich einen tollen Saisonstart, uns allen auch, mit möglichst guten Ergebnissen für die Mannschaften, denen wir so folgen. Und danke euch schon jetzt für die spannende Aufheiterung in jeder Woche durch euch. Grazie, ciao. Ich springe jetzt wieder ins Mittelmeer. Tschüss.
Ach, Steffen, ich hoffe, du hast keinen Hitzeschlag bekommen. Allerdings, wenn du dann noch ins Mittelmeer springen durftest, dann finde ich, muss man da gar nicht so viel Mitleid haben. Vielen Dank für die lieben Worte. Wir wünschen natürlich auch allen die richtigen Ergebnisse, denen wir folgen. Auf das alle gewinnen, auch wenn sie gegeneinander spielen. Ne?
Genau.
Love and Peace. Gefällt mir.
Wie war denn Milan eigentlich? Das hast du doch gemacht, oder?
Oh, ja. Also es ging ganz gut los, finde ich.
2-0 gegen Bari.
Richtig. Erstes Tor, Kopfball von Mittelstürmer Rafa Leao. Ja, der da allerdings auch völlig unbewacht daherkam. Und
aber dann, wir haben ihn bei Comunio ja nicht bekommen, deswegen ist uns das egal, ne?
So nämlich. Ja. Und es ist uns auch egal, dass er 2 Minuten später verletzt vom Platz musste.
Oh, stimmt.
Aber es sah jetzt ehrlicherweise nicht ganz so wild aus, weil irgendwas an der Wade, wurde ein bisschen Eispray drauf, ein bisschen massiert. Ich denke, das war dann eine reine Vorsichtsmaßnahme. Er kam dann irgendwann doch schon ganz schön humpelnd wieder zurück. Aber also wenn es ein kleiner Faserriss in der Wade ist, maximal 1 oder 2 Spiele, die er verpasst. Und am Anfang ist es, glaube ich, Cremonese und Lecce in der Liga. Sollte passen. Ja, also Cerofolini ist ja jetzt im Tor bei Bari. Der hat das ein oder andere Mal ganz gut gehalten. Da hätte es auch durchaus schon zur Pause 2-0, 3-0 stehen können. Eine gute Chance hatte Bari, die Maignan rausgefischt hat. Dann macht Milan direkt nach der Pause das 2-0 und dann war das Spiel so ein bisschen tot. Und das ist mir jetzt irgendwie das ein oder andere Mal auch schon untergekommen. Auch letztes Jahr, glaube ich, haben wir mal drüber geredet bei Hellas in der Serie A. So, das ist dann auch irgendwie jetzt nicht so, dass es 5-0 steht. Aber da, also kein All-In gesehen, kein irgendwie, also dann wurde dem Spiel einfach der Stecker gezogen. Luka Modric kam noch rein. Vorm Spiel natürlich standesgemäß alle Neuzugänge begrüßt worden mit einer leicht übertriebenen Lichtshow. Modric dann auch bei den ersten 10 Minuten bei jedem Ballkontakt abgefeiert worden. Das war im Übrigen auch das Einzige, was man von den Milan-Fans gehört hat. Ansonsten, Bari Auswärtsblock stabil unterwegs gewesen. Die haben das Beste draus gemacht, dass Stimmungsboykott bei den Rossoneri ist, bei der Curva Sud. Ja, aber das zahlt auch ein bisschen darauf ein, was Michael geschrieben hat. Na, der hat irgendwie geschrieben, schade, dass in den ersten Runden der Coppa in den Stadien nie etwas los ist. Klar ist der Pokal in Italien weniger prestigeträchtig als der FA Cup in England oder der DFB-Pokal in Deutschland, aber einige Spiele versprühen heute Testspiel-Vibes. Ja, also wenn Bari nicht so geil supportet hätte, wäre das dann San Siro auch so gewesen. Ehrlicherweise, ich glaube, über den Stimmungsboykott der Curva Sud jetzt zu sprechen, würde wieder ein ganzes Buch füllen. Jetzt ist es natürlich nicht mehr nur unter dem sportlichen Deckmantel, sondern wir haben ja da ein paar Problemchen mit der Staatsanwaltschaft. Und da gibt es jetzt auch neue Auflagen wie Gesichtserkennung an den Drehkreuzen zum Eingang und so. Das ehrlicherweise finde ich auch beschissen. Kollektivstrafen immer ungeil.
Ja.
Andererseits ist jetzt, das wissen wir auch bei den Ultras bei Milan, aber als auch bei Inter, Juve etc., geht es halt jetzt nicht nur um mal hier im Bengalo gezündet, sondern schon auch um, naja, Vorteilnahme, dass man Kartenverkäufe kontrolliert, mafiöse Strukturen, dies, das, Ananas. So. Musste dich nicht wundern, dann irgendwann. Und ich bin der Erste, der sich hinstellt und sagt, bitte keine Repression gegen, so erstmal auf Verdacht, aber ich glaube, es hat schon den einen oder anderen Grund, auch bei der Curva Sud.
Was mir gerade auffällt, passend vielleicht auch ein bisschen zur Stimmung, gut Auswärtsblock natürlich die eine Sache, aber da sind ja auch bis auf Pisa, haben alle Serie A-Teams zu Hause gespielt gegen unterklassige Mannschaften.
Ja, die haben immer Heimrecht.
Ja, außer, aber Pisa hat ja in Cesena gespielt.
Ah, woran liegt das?
Ja, keine Ahnung. Aber also, was sollen Sachen?
Ja, so, das ist halt generell das Problem der Coppa Italia. Das ist einfach Bullshit. Müssen sie doch mal einfach, ja, weiß ich nicht, werden sie aber auch nicht mehr ändern. Die Diskussion haben wir jedes Jahr.
Ja,
später
stimmt,
dann, wenn die
stimmt.
Gesetzten Teams einziehen, dann geht es genauso weiter. Nun gut, was haben wir sonst noch in der Coppa gehabt? Eigentlich nichts Wildes. Können wir abhaken. Nächste Runde ist dann sogar auch noch im September. Dauert nicht allzu lang. Noch ein paar Spiele sind nach Aufzeichnung. Sam spielt noch bei Spezia, unter anderem Torino gegen Modena. Ja, Milan dann in der nächsten Runde gegen Lecce. Parma gegen Spezia oder Samp.
Okay.
Und,
war schon schwierig.
Ah, Como gegen Sassuolo, vielleicht noch ganz spannend. Ehrlicherweise in der nächsten Runde. Como hat Südtirol abgefertigt, nachdem man zurücklag. Das sah wohl wieder schon ganz gut aus. Apropos Parma, Michael noch geschrieben, was macht das mit dir, Marius? Leoni zu Liverpool?
Nachdem wir letzte Woche, oder ich mir ja letzte Woche noch sicher war, dass es nicht dazu kommen wird, dass er bleiben wird, ging das dann ja doch ziemlich fix mit dem Liverpool-Wechsel. Aber so ehrlich muss man, finde ich, sein, nach einem Jahr, auch wenn er das größte Abwehrtalent Italiens womöglich ist, schmeckt so eine Preisentwicklung von 4 auf 30 Millionen ganz gut.
Das ist so absurd, Mann.
Jo. Und dann ist es halt so, klar fand ich den geil in der Rückrunde und kannst dir immer denken, dann bleibt der noch ein Jahr und dann kostet er das Doppelte oder so, ne? Und sorgt dafür, dass man auf Platz 10 kommt oder so, weiß ich nicht. Aber ich hab ja nicht mit dem Herz jetzt an dem Spieler Leoni gehangen.
Mhm.
Also ist keiner aus der eigenen Jugend. Hat 20 Spiele gemacht, geht zum, was weiß ich, viertgrößten Verein der Welt oder so, finde ich in Ordnung. Blöd halt, dass, also ich fände es auch voll okay gefunden, wenn der zu Inter gegangen wäre. Dahingehend blöd, dass so ein großes Talent wie bei Calafiori vorher auch schon halt den Weg jetzt, also dass es offenbar häufiger vorkommt, dass die jetzt den Weg in die Premier League gehen.
Ja.
Über das Für und Wider kann man sicherlich auch eine ganze Folge verbringen. Ich glaube, wir haben auch darüber auch schon ein paar Mal gesprochen in den letzten ein, zwei Jahren. Bei Inter war es wohl so, dass sie unbedingt den Lookman-Transfer abwickeln wollten. Das hat ja auch sehr gut geklappt. Und sich nicht auf beides konzentrieren konnten und dafür halt das Budget nicht da war. Da hätte Pavard vorher gehen müssen. So hat man sich, könnte man jetzt sagen, also weil es eben mit Lookman nicht geklappt hat und stand jetzt, noch 2 Wochen Zeit, und mit Leoni auch nicht geklappt hat, hat Inter sich schön verpokert.
Na, dafür haben sie ein bisschen Cash eingenommen für Salewski.
Das stimmt, ja.
Weiß ich auch nicht,
im Winter für 7.
So viele, ja, okay.
Na, das ist halt, doch eine wenn, Shitshow. Ja, wenn Salewski jetzt bei Atalanta ist, dann bleibt Gosens ja vielleicht bei der Fiorentina. Denn die wollten den auch zurückholen.
Ja. Ja, dann ist vielleicht Salewski das bisschen aussichtsreichere. Ob man dafür dann halt wirklich die 16, 17 Mille in die Hand nehmen muss, weiß ich nicht. Naja. Wir haben eine Frage noch bekommen und zwar gehen wir die direkt weiter in die Community. Habt ihr Tipps, wo man am besten an Trikots rankommt, die nicht so oft getragen werden bzw. populär sind? Ich glaube, das Ding ist, viele bekommst du natürlich auch über die über die Vereinsseiten. Das Problem wird sein, dass einige natürlich irgendwie Serie B, Serie C nicht nach Deutschland liefert, oder? Was sind da deine Erfahrungen?
Das kann auf jeden Fall gut sein. Also das habe ich auch schon häufiger gehört. Oder dass dann teilweise irgendwie auch der Versand arschteuer ist, aus welchen Gründen auch immer. Aber ja, wenn ich ein Parma-Trikot haben wollte, habe ich das eigentlich immer bekommen. Also auch so zu Viertliga-Zeiten oder so. Auf jeden Fall bin ich mir sicher, dass der gute Tom, der das Serie Amore-Trikot ja auch gemacht hat, der weiß Bescheid, ja.
Da, sag mal, was deine Tipps sind und dann geben wir die weiter. Palermo hast du angesprochen. Ah ja, Felix hatte gefragt, ein bisschen später, warum ist eigentlich Poyampalo Poyampalo. So ist es richtig. Im Februar nach Palermo. Die fanden ihn in Venedig doch so super. Ich habe schon wieder vergessen, was der Grund war. Ich glaube, dass man in Palermo auch nicht so schlecht lebt, oder? Also aus seiner Sicht.
Im modernen Fußballsprech könnte man sagen, ihm hat das Projekt so gut gefallen. Und damit, das heißt natürlich nicht, dass man in Palermo tatsächlich besser verdienen kann als Venedig. Ja, doch, genau, das heißt das. Palermo gehört seit geraumer Zeit der City Football Group an. Und die wären auch ganz gerne schon diesen Sommer mit Poyampalo aufgestiegen. Das hat bekanntermaßen in den Playoffs nicht geklappt. Aber da schraubt man halt ganz, ganz stark an einem Kader, der das kann. Und hat dafür ja auch mit Filippo Inzaghi einfach den Aufstiegstrainer einer anderen Mannschaft, eben Pisa, verpflichtet. Und natürlich kommt dann auch hinzu, dass man in Palermo, glaube ich, ganz gut leben kann. wenn man die nötigen Scheine auf dem Konto hat.
Hm.
Und ja, stimmungstechnisch soll auch ganz geil sein, habe ich gehört.
Ja, ich glaube,
die Videos von dem Testkick gegen Man City gesehen mit der Choreo und so.
Ja. War
schon doll.
Safe. Markus, ach, den hast du noch hier reingeschrieben, sein lauwarmen Take für diese Folge. Jadon Sancho wäre der legitime Nachfolger der Geldverbrennungstransfers Javier Pastore und Steven Zonzi.
Ja, also nur damit wir es wenigstens einmal kurz besprochen haben. Die Roma hat ein Angebot abgegeben für Sancho an Man United und der will aber anscheinend nicht.
Na dann.
Ja.
Kann er Manchester bleiben.
Oder Beşiktaş oder so. Aber will er auch nicht. Vielleicht wartet er noch auf Neom SC.
Ey, wenn wir gerade bei so Namen sind, ne? Das ist mir gerade vorhin beim Milan-Part durchgerutscht. Der Trainer Baris Caserta, zentraler Mittelfeldspieler, unter anderem auch bei, passt rein, Palermo gezockt. Einmal in seiner Karriere als Spieler hat er gegen Milan gewonnen.
Ja.
Das könnt ihr vielleicht euch selber mal reinziehen. 2007 muss das gewesen sein. Palermo gegen Milan. Beide Startelfen. Ja. Kann ich euch sagen. 1-0 die Führung. Ich habe es noch im Kopf. 1-0 die Führung. Milan, Clarence Seedorf.
Natürlich.
Ausgleich. Oh, ich weiß nicht, aber Vorlage kam, glaube ich, von Amauri zum Ausgleich. Das habe ich gemerkt. Und dann 90. plus 3. 2-1 Palermo, direkter Freistoß. Fabrizio Miccoli.
Natürlich. Der ist nicht genau in den Knick eingeschlagen, ne?
Ja. Ungut.
Das wurde nicht auf den Straßen Palermos, oder das wurde da gelassen zur Kenntnis genommen, ne? Da wurden auch keine leistungssteigernden Substanzen konsumiert.
Ah, herrlich. Und jetzt haben wir noch einen kleinen Rauswerfer für hinten, ne? Das ist ja tatsächlich auch nochmal so der Unterschied deutsch-italienischer Pokal für die Teams ab der Serie C. Also paar von der Serie C wirken auch in der richtigen Coppa Italia mit und dann gibt es nochmal einen extra sozusagen unterklassigen Pokal, Coppa Italia Serie C. Und da ist uns auch ein Stadionerlebnis reingeflattert vom Nick und der war in Crotone.
Ciao ragazzi. Ciao Serie Amore Podcast Community. Ciao Marius. Ciao Mario. Hier ist Nick vom Hörfehler Podcast. Denn Marius hat ja darum gebeten, Einsendungen zu machen, wenn man sich ein Spiel der Coppa Italia angeschaut hat. Und da im Hörfehler bekanntlicherweise Glitzerfußball keine Rolle spielt, gibt's auch hier dieses Mal eine Sprachnachricht aus der Serie C. Denn ich habe mir das Spiel angeschaut zwischen dem FC Crotone und Catania FC im Erzios Gita Stadion. Dies ist ist benannt nach einem ehemaligen Spieler, der in den 50ern, glaube ich, bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückte, weil er von einem Dieselfass erschlagen wurde. Und der damalige Bürgermeister von Crotone hat dann festgelegt, dass das Stadion Erzios Gita Stadion seinem Andenken genannt wird. Genau. Das Stadion ist insofern sehr, sehr spannend, weil hat ein bisschen was von Tribünen, Stahlrohrtribünen. Also das Ding besteht nur aus Stahlrohrtribünen oder zumindest mal die, die ich gesehen habe. Also die zwei Hintertortribünen und auf der ich selbst stand, bestanden aus Stahlrohr. Und was auch sehr spannend ist, das Gelände steht auf einem Platz oder in einem Bereich oben, wo die Überreste des antiken Handwerkerviertels in Crotone liegen. Und eigentlich darf da seit 1981 nichts mehr bebaut werden, was aber sowohl dem Verein als auch die Stadt scheinbar dann am Ende des Tages auch wenig interessiert. Denn wenn ich das richtig gesehen habe, ist das ein Krankenhauskomplex, der hinter dem Stadion neu hochgezogen wurde. Auch von da gab es einen Zuschauer. Aber kommen wir zum Spiel, oder besser gesagt, kommen wir zu den Fankurven, denn das war eigentlich das Spannendste an dem Spiel, ehrlich gesagt. Denn das Spiel war relativ überschaubar, nicht uninteressant, aber wenig Chancen, um nicht zu sagen, eigentlich fast gar keine Chancen. Crotone ging relativ früh, ich glaube irgendwann so um die 20 Minuten rum, mit 1-0 in Führung und brachte dieses Ding dann auch über die Zeit, wobei das jetzt negativer klingt, als es war, denn Crotone war ja noch irgendwie ein bisschen mehr daran interessiert, was an dem Spiel zu machen. Catania wirkte sehr, sehr harmlos und ich bin mal gespannt, wo beide Teams am Ende der Saison in der Serie C einlaufen werden. Ich würde tippen, beide haben mit dem Aufstieg nichts zu tun, Stand jetzt. Damit kommen wir dann zu den Kurven. Von Crotone habe ich beim Einlaufen gesehen, dass die Fahnen verkehrt rumhingen am Zaun. Warum genau, weiß ich nicht. Also wurde auch nicht erklärt, gab auch keine Tapete dazu oder irgendwie ein Spruchband oder irgendwelche Gesänge. Von daher kann ich es nur vermuten, dass es vielleicht damit zu tun hat, dass die Sommerpause irgendwie ein bisschen sehr chaotisch und sehr, ja, wenig ambitioniert so gefühlt angegangen wurde. Vielleicht liegt es daran, dass da auf dem Transfermarkt nicht so getätigt wurde, wie man sich das vielleicht in der Kurve erwünscht hat. Ist ja in Kalabrien aktuell irgendwie auch in Cosenza, Regina ein Thema. Von daher vielleicht auch da sollte es was anderes gewesen sein. Trage ich es nach oder, wenn es jemand aus der Community weiß, vielleicht irgendwo ja mal in die Kommentare schmeißen. Auf jeden Fall der Crotone-Mob in der ersten Halbzeit relativ, zwar aktiv, aber relativ lang, also leiser, denn man konnte die Catania-Fans, und ich stand am 16-Meter-Raum oder höher, 16er-Linie, auf Crotone-Seite konnte ich die Catania-Fans die komplette erste Halbzeit eigentlich singen hören, was ich schon sehr erstaunlich fand. Aus Catania waren ungefähr 500 Sizilianer am Start. Kurventechnisch war relativ gut beflaggt, allerdings alles kleinere Fahnen, also jetzt diese eine große Hauptgruppe habe ich nicht erkennen können. Aber ja, war auf jeden Fall ein stabiler Auftritt von Catania, hat sehr, sehr gefallen. Es hat zwischenzeitlich, also eigentlich zwischenzeitlich ist das falsche Wort, es hat immer wieder gebrannt im Laufe des Spiels in der Kurve. Und es war sehr, sehr angenehm, einfach mal keinen Stadionsprecher zu hören, der daran erinnert, dass das ja verboten ist. Weil es hat scheinbar, er hat sich wenig interessiert. Insofern, ja, war es sehr, sehr angenehm. Vielleicht noch kurz was zu Crotone. Einfach, weil ich da gerade so ein bisschen im Thema drinne stecke. 1978 wurde auf der Ultra, also die Ultra-Kurva Sud, auf der Kurva Sud 1978 kamen die Teddy Boys, die haben die Ultrakultur sozusagen in Crotone in die Stadt gebracht. 82 kam dann das Ultrakommando, 84 wurde daraus das Ultrakommando Teddy Boys, 87 kam die Yonic Group dazu und 96 die Nasty Boys. 2011 wurde das Ganze dann über oder in dem großen Ding vereinigt, Kurva Sud Crotone, und es scheint noch eine neuere, kleinere Gruppe zu geben, die auf der Haupttribüne, ich weiß gar nicht, Gegentribüne, Haupttribüne, auf jeden Fall auf einer der Längsseiten untergebracht ist, waren aber vielleicht 20 Mann, die aber dennoch auch ihre eigenen Gesänge gemacht haben, unabhängig der Kurve, insofern aber noch ohne Fahne. Mal gucken, was daraus wird. Rivalitäten von Crotone sind natürlich Catanzaro, Regina. Das Spiel heißt ja auch Derby della Magna Grecia. Benevento, Verona und typisch eigentlich auch halb Italien kann man da aufzählen. Bei den Freundschaften ist es dann Catania, also der heutige Gegner gewesen. Was man auch gemerkt hat, denn Catania hat sich damit bemerkbar gemacht, ja, seine Abneigung gegenüber Catanzaro zu äußern, was natürlich mit stürmischem Applaus der Crotone Ultras bedacht wurde. Andersrum wurde Palermo durchbeleidigt. Und dafür gab es einen Applaus bei Catania. Ebenfalls freundschaftlich ist man verbunden mit Empoli, mit Cavese, mit Ancona, mit Bologna, in Darm speziell mit der Gruppe Forever. Und genau, das war es eigentlich auch schon. Vielleicht noch zu Catania kann man sagen, dass diese Gruppe, da gibt es irgendwie offizielle Umfragen, kann man auf Wikipedia finden. 2008 wurden die gemacht von Nielsen Italia. Dann gab es 2012 eine von Lecce Calcio. Und die haben festgestellt, dass der Verein so ungefähr über eine 500.000 Sympathisanten hat und ca. 200.000 Menschen in näherer Beziehung haben zu diesem Club und ihn eigentlich auch als Lieblingsclub bezeichnen, was ich sehr, sehr interessant fand. Dann kann man ebenfalls da bei Wikipedia lesen, dass die Fanszene als eher rechts gilt. Konnte ich jetzt optisch mal heute nicht festmachen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. In Italien ist das ja immer so ein Thema. Genau. Ansonsten zu diesem Stadion verpflegungstechnisch gab es Bier, das war Moretti, gab Wasser, ganz günstig eigentlich. Also 10 Euro habe ich übrigens bezahlt für die Längsseite, also auch das locker bezahlbar. Interessanterweise, die Tessera gibt es da auch nicht mehr, die wurde abgeschafft in Crotone. Das heißt, ich musste nur am Kassenhäuschen meinen Ausweis abgeben, meinen Geldschein, und dann habe ich meine Karte bekommen. Eine gedruckte selbstverständlich, und ja, genau, so konnte ich dann das Spiel sehen. Also wer da mal vor Ort ist, im Vorverkauf, da muss man sich, glaube ich, nicht groß drum kümmern, außer man hätte ein außergewöhnlich gutes Spiel. Ansonsten scheint es dort immer Plätze zu geben, also so gut gefüllt war es nicht. Vielleicht halber voll, was für den Saisonauftakt. Und ja, mit Gästen aus Catania eigentlich, ja, ich hätte vielleicht ein bisschen mehr erwartet, aber ja. Die Stimmung war auf jeden Fall nicht verkehrt, und wie gesagt, wenn man da nochmal hin will, es sei jedem empfohlen. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Nächste Woche geht's nach Catanzaro, Serie B Auftakt, hoffentlich, wenn man da eine Karte bekommt. Das ist nämlich deutlich schwieriger aktuell. Und dann die Woche drauf wird Regina folgen mit einem Spiel gegen Vigo. Auch da bin ich sehr gespannt. Kanabrisches Duell, Derby möchte ich es nicht bezeichnen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und bin gespannt, ob es noch weitere Einsendungen aus der Serie A gab. Ich verabschiede mich von dem Nicht-Blitzer-Fußball. Wünsche euch jetzt eine angenehme Nacht. Und ich fahre jetzt nach Hause mit den Catania-Ultras. Bis dann, macht's gut. Ciao.
Stark.
Ja, das klingt nach einem guten Abendprogramm. Auf jeden Fall. Und noch weiteren Stadionerlebnissen. Nick, ich hoffe, die hören wir dann auch hier. Und du sendest schön fleißig ein. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, vielleicht kam es auch schon in seiner Nachricht am Anfang ja mal durch, wenn ihr richtig hingehört habt, er hat einen eigenen Podcast, Hörfehler-Podcast, da geht ihr auf jeden Fall mal rein, da geht es um Fußball in Politik, Kultur und Gesellschaft, ist sehr viel Interessantes dabei und auch einiges mit Bezug zu unserem geliebten Calcio, also da reinhören und reinfolgen, gibt es auch bei Instagram Hörfehler-Podcast. Grazie mille! Dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle hier für uns heute einen Strich drunter. Hören uns nächste Woche.
Mit dem ersten Spieltag.
So. Oh. Ausblick, auf was freust du dich am meisten?
Ob ich mich auf Parmas Auswärtsspiel am Sonntagabend gegen Juve freuen kann, kann ich noch nicht so genau sagen. Mhm. Aber doch, da ist ein Punkt drin, oder?
Ja, wird da was ermauert?
Ja, Pellegrino dann einmal Ecke, Kopf rein. So.
Ja.
Und ja, dann gibt es einen Sieg oder einen Punkt?
Was haben wir sonst noch? Samstagabend, Roma-Bologna. Da komme ich vielleicht gerade rechtzeitig in Mainz an, um auf dem Hotelbett mir nach einem langen Arbeitstag das Spielchen reinzuziehen. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Oh, zeitgleich mit Juve Parma am Sonntag ist Atalanta-Pisa auch nicht so schlecht.
Mhm. Und es wird eröffnet am Samstag um 18:30 mit Genoa gegen Lecce und Sassuolo gegen den Titelverteidiger aus Napoli.
Oh, schönes Auswärtsspiel im Mapei-Stadion. Das ist natürlich richtig luxuriös und Klammer. Aber wenn du da, wobei als Auswärts, als Gästefans kannst du da hinten schön ja das Ding voll machen.
Voll.
Dann hast du also auch ein Heimspiel.
Genau. Milan hat da ja mal 20.000 mitgebracht. Das weiß nicht, ob so viele aus Neapel dann mitfahren würden, aber ich glaube, das wird schon eine ganz gute blaue Wand da.
Falls irgendjemand in den Stadien sein sollte, dann erwarten wir Stadionerlebnisse, freuen uns sehr, wenn ihr uns Feedback gebt, wie auch immer das gelagert sein sollte. Und dann wünschen wir euch eine schöne Woche. Alles Totti, reinhören. Dann nehmen wir gleich auf mit dem lieben Jonas von seinem Roma-Podcast. Und dann hören wir uns nächsten Dienstag wieder. Bis dahin, tschüss.
Habt eine schöne Woche, bis dann.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo.